Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus. Politik heute wird ein Thema sein, nehme ich an. Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und eben Lea Mägli, die mir gegenüber sitzt, hat eben schon gelächelt, als es um das Thema Politik und Populismus ging. Lea, du hast deine religionswissenschaftliche Ausbildung ja an der SOAS gemacht, also an der School of Oriental and African Studies. Bist dann in die Schweiz zurückgekommen, warst als Lehrerin tätig und bist jetzt bei uns an der Fakultät zuständig für die Ausbildung von Lehrpersonen, die künftigen Lehrpersonen. Und ich finde das spannend, dass wir jetzt gerade in dieser Zeit, vielleicht gerade auch so in diesen Monaten, Wochen, dich jetzt hier zusammen zum Podcast haben, weil die letzten Nachrichten waren ja wieder davon geprägt, dass der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, die Diversitätsprogramme auflöst, Leute entlässt oder zumindest erstmal in den unfreiwilligen Urlaub schickt und immer wieder so dieses Stichwort Wokeness, das ist, glaube ich, für ihn so das Feindbild überhaupt. Und Wokeness, die andere Seite davon wäre sozusagen die eine Sensibilität für unter anderem Rassismus. Und das ist ein Thema, was dich beschäftigt. Und als du mir vor kurzem davon erzählt hast, habe ich dich gebeten, ob wir uns hier nicht treffen können, was wir jetzt tun. Hallo Lea.
Hallo Dorothea, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal im Kontext von Schule oder vielleicht auch Universität auf dieses Thema Rassismus gekommen bist?
Ja, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war ganz konkret. Ich war als Lehrerin tätig hier in der Stadt Zürich, bin mit meiner Klasse ins Tram gestiegen. Ich hatte einen POC-Schüler, der ist in der Schweiz geboren.
Du musst sagen, was POC meint.
People of Color, das ist eine mögliche Bezeichnung für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Gibt viele andere, man kann auch von Rassismus betroffenen Personen einfach sprechen. Jedenfalls war ich mit dieser Klasse im Tram und die haben sich ganz anständig verhalten. Und es hat ein Mann mittleren Alters, ein weißer Mann, diesem Schüler gesagt, er solle doch bitte dahin zurückgehen, wo er herkommt.
Wie alt war der Schüler?
Der war 14 damals. Ja. Ja, ja. Ich war sehr schockiert, war im Moment aber irgendwie auch überfordert, wie man denn adäquat in so einer Situation reagiert. Habe irgendwie gehofft, dass jemand anders im Tram jetzt noch mitreagieren würde. Letzten Endes war ich allein mit dieser Situation. Ich habe diesen Mann dann konfrontiert, ihm gesagt, dass man sowas nicht sagen darf, dass das rassistisch ist. Er hat dann sehr wütend reagiert, hat dann aber das Tram verlassen. Ich weiß nicht, ob es ihm zu viel geworden ist, diesen Diskurs zu führen, diese Abwehrhaltung. Das ist ja auch etwas, was man kennt. Ich glaube, das war so das erste Mal, wo mir bewusst geworden ist, dass Rassismus für einen ganz großen Teil der Bevölkerung eine tägliche Realität ist und dass das strukturell auch hier in der Schweiz ein Thema ist, auch wenn wir jetzt selber nie Kolonien besessen haben, oder? Das wird dann immer aufgeführt als eine Legitimation, warum wir uns doch jetzt nicht mit Rassismus beschäftigen müssen. Das sehe ich anders.
Das ist spannend, dass du schon die beiden Stichworte jetzt so am Anfang zusammenbringst, Kolonien und Rassismus. Warum gibt es Rassismus ohne Kolonien denn angeblich nicht?
Ja, genau. Das kommt sehr davon, was man für ein Rassismusverständnis anwendet. Das, was jetzt so in der neueren Antirassismusbewegung passiert, was auch AktivistInnen immer wieder einfordern, der Bund ist unterdessen jetzt auch daran, sich in diese Richtung zu bewegen, ist eben so ein Verständnis, das sich an die Critical Race Theory anlehnt. Das heißt, man sieht Rassismus nicht einfach nur als ein individuelles Phänomen, sondern etwas, das strukturell ist und das eben historisch gewachsen ist und das eben eigentlich auch schon älter ist wie der Kolonialismus, aber das natürlich während der Zeit des Kolonialismus mit diesen ganzen Rassentheorien auch und diesen großen Unterdrückungsmechanismen, die da abgelaufen sind, sich nochmals verstärkt hat.
Wenn du jetzt so eingestiegen bist mit dieser Erfahrung im Tram mit einer Schulklasse von 14-Jährigen, dann lässt mich das sofort daran denken, dass du ja in unserem Gespräch schon sehr deutlich gesagt hast, das findet nicht nur im Tram statt und ist nicht nur ein schulisches Problem, sondern es findet eben auch an der Universität statt. Und das hat mich sehr beschäftigt und schon auch betroffen gemacht, weil ich natürlich mich sofort selber gefragt habe, wo sind bei mir da massive Lücken?
Ja, ich glaube aber nur schon, dass du dir diese Frage stellst, das ist genau der richtige Ansatzpunkt, weil wir müssen uns die alle stellen, oder? Das ist ein veraltetes Bild, das aber oft auch dazu führt, dass Menschen sich eben nicht mit Rassismus auseinandersetzen wollen, dass man so denkt, Rassisten, das sind einfach per se die bösen Menschen. Ja, die, das sind die, die dann wirklich auf Demonstrationen mitlaufen und irgendwie Gewalttaten auch ausüben. Mhm. Auch dieses Beispiel, was ich genannt habe, oder? Da würden wahrscheinlich fast alle Leute zustimmen, dass es ganz schlimm und das ist ein klarer Fall von Rassismus. Aber Rassismus beginnt auch schon an anderen Orten. Oder?
Ab wann beginnt er denn?
Das ist natürlich eine Frage, die sehr umstritten ist auch, oder? Aber ich würde jetzt sagen, eben gerade wenn wir so im Hochschulkontext schauen, ja, dann glaube ich, würde sich jetzt hier niemand sowas rausnehmen, wie jetzt hier im Tram passiert ist. Ja, also hoffe ich zumindest, oder habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Aber was schon passiert, und das habe ich auch jetzt gerade vor nicht langer Zeit in einer Vorlesung erlebt, ist, dass wenn man eben aus der Vergangenheit aufgreift, wie damals Kolonialismus funktioniert hat, wie das zu Unterdrückung geführt hat. Wir hatten dann das Beispiel mit den Menschenschauen, ja, die ja der Zoo Basel auch abgehalten hat.
Vielleicht musst du kurz sagen, was diese Menschenschauen waren. Ich kenne das jetzt vom Hamburger Zoo.
Ja, genau. Also das ist entstanden in der Kolonialzeit aus eigentlich wahrscheinlich auch einem Interesse, ja, irgendwie das Fremde hierher zu holen, das Fremde darzustellen. Das hat aber, man hat dann Menschen, ja, von diesen Kolonien hierher gebracht und die tatsächlich ausgestellt in einem Zoo, also so wie man heute Tiere ausstellt im Zoo. Und,
ja, und dann auch gern so mit der entsprechenden Kleidung, mit Baströckchen und mit irgendeiner Hütte im Hintergrund.
Ja, ja.
Und die sollten dann irgendwelche Tätigkeiten ausführen, von denen sich die Baslerin oder der Hamburger dachte, so sind die Menschen da.
Sehr stereotypisiert oder auch in Bezug auf Religion, irgendwelche Rituale abhalten, die vielleicht gar nicht abhalten. So. Und dann haben wir über das gesprochen und wir haben uns die Homepage des Zoo Basels angeschaut. Und ich habe diese Bilder verwendet, habe die aber bewusst mit einer Triggerwarnung versehen, weil ich eben auch von Rassismus betroffene Studierende habe und weil ich finde, es kann nicht sein, dass wir die in diesem Kontext immer wieder ungewarnt mit sowas auseinandersetzen. Ja. Ich finde, die sollten die Möglichkeit haben, dann zu sagen, dann möchte ich mir jetzt die nächste Folie nicht anschauen, weil das sehen sie schon oft genug. Habe das gesagt, warum ich das gemacht habe, habe auch gesagt, warum ich das N-Wort nicht ausschreibe, sondern warum ich das jetzt mit N-Sternchen hier verwendet habe. Und dann habe ich gemerkt, dass da bei einigen weißen Studierenden ein großes Unbehagen aufkam, ein großes Gefühl von sich rechtfertigen, von sagen, aber man muss doch das N-Wort ausschreiben, ich werde das ausschreiben, ich lasse mir das nicht vorschreiben, oder? Das wirkt dann so als, ja, es geht dann so um dieses, ich lasse mir nichts vorschreiben.
Man das muss doch mal sagen dürfen.
Genau, genau, das sind diese Argumentationen. Und das wiederum hat dann tatsächlich eine Studierende im Raum sehr verletzt. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil tatsächlich, oder, wenn jemand so argumentiert und man ist aber selber immer wieder von solchen Formen von Mikroaggressionen, spricht man ja dann auch von Mikroaggressionen im Rassismus betroffen, ist das einfach sehr schmerzhaft.
Ja, und so wird eben dieses N-Wort von betroffenen Menschen oder die sich damit bezeichnet sehen oder sehen müssen, häufig erlebt. Und das allein ist schon ein Grund, es nicht zu verwenden.
Genau.
Ja. Ja. Wenn du das jetzt im Unterricht so erlebt hast, wie gehst du denn damit dann jetzt in Zukunft um? Also, weil du hast ja zwei Gruppen von Studierenden. Genau. Also wahrscheinlich ist es noch nicht mal so schematisch, sondern es gibt eine ganze Palette, die da sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich eben im Augenblick mich das sehr beschäftigt, inwieweit ein Anspruch oder ja, Anspruch, eine Forderung jetzt von Menschen wie dir oder auch mir nach dem, was dann als Wokeness immer so kritisch gesehen wird, gerade auch zu dieser heftigen Gegenbewegung, die im Augenblick politisch zu beobachten ist, geführt hat. Und ich stehe weiterhin dazu, dass ich finde, man sollte dieses Wort nicht ausschreiben oder in den Mund nehmen. Aber was, ja, also weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, oder? Weil es bringt nichts, wenn man rassismuskritische Arbeit betreibt und damit alle, die sich damit beschäftigen sollten, verliert. Ja, ja. Also weil sie einfach zumachen.
Ja, und nicht das nur weiß verliert, man, sondern zu einer Gegenreaktion.
Genau, und das weiß man auch aus der Forschung, das sind normale Mechanismen, oder? Diese Schuldgefühle, Schamgefühle, Abwehrhaltung, Verschiebung auch, dass man sagt, das ist ja heute nicht mehr aktuell oder das ist bei uns nicht aktuell,
oder
das sind
ich kann
die anderen
dafür.
Und so, genau.
Ja.
Oder ich kann ja auch nichts machen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man in der Hochschullehre oder auch sonst, wenn man das thematisieren will, behutsam vorgeht, ja, und immer versucht, auch von sich zu sprechen und sich damit einzubeziehen, um eben aufzuzeigen, es geht jetzt nicht darum, dass ich einzelne Äußerungen hier jetzt als rassistisch taxiere und sanktioniere, ja, sondern mir ist das auch schon passiert, oder? Und es geht nicht, es geht um ein gesamtes Umlernen, da sind wir alle drin. Das ist auch nicht ein Wettbewerb, wer jetzt da schon weiter ist, oder? Und ich glaube, es hilft schon, sich bewusst zu machen, dass das unangenehm sein kann, diese Auseinandersetzung. Oder auch gehört zu werden in diesem, das ist mir jetzt unangenehm oder eigentlich möchte ich nicht. Das soll man sagen dürfen, mhm, ja, weil das gehört zum Prozess dazu.
Hättest du es für möglich, dass vielleicht auch viele manchmal überfordert sind?
Ja, ja, auf jeden Fall. Weil uns auch das Sprechen darüber irgendwie fehlt. Oder wir haben das nicht einfach erlernt. Also jetzt.
Ja, es ist auch eine große Unsicherheit.
Genau.
Also ich kenne
ja
das selber, genau, aus verschiedenen Kontexten, dass ich hinterher oder vielleicht sogar noch während des Sprechens mich selber, ja, beobachte und mich frage, wo überschreite, mhm, ich eine Grenze, die nicht, mhm, in Ordnung ist? Wo trete ich in Fallen hinein, von denen ich es gar nicht weiß und ich will es ja gar nicht und dann im blödsten Fall es nur noch schlimmer mache.
Ja, aber genau, man spricht heute in der Forschung auch viel von unwillentlichem Rassismus, oder? Also der,
ja,
größte,
genau,
Teil
das
der
kann
Menschen
ich sehr gut nachvollziehen,
sind ja jetzt eben nicht die, die da wirklich tatsächlich Gewalttaten ausüben, sondern, und genau das sollte man, glaube ich, auch verbalisieren können. Also ich kenne das Gefühl auch sehr gut und man kann auch rückfragen. Man kann auch, wenn man etwas gesagt hat und das Gefühl hat, oh, eventuell habe ich jetzt jemanden damit im Raum verletzt, kann man das aktiv ansprechen und sagen, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Wie ist das denn für dich? Ist das okay? Oder gibt es da Alternativvorschläge, wie man das, mhm, auch noch benennen könnte? Weil ich bin mir gerade unsicher.
Wobei, das finde ich jetzt einen typischen Fall, damit label ich ja sofort jemanden. Also ich ja äußere mich über einen Kontext, der, mhm, People of Color betrifft, mhm, und spreche dann direkt eine Person an, mhm, die eine deutlich dunklere Hautfarbe hat als ich jetzt. Das schon da, also schon an meinem, ja, Stocken merke ich jetzt, das finde ich schwierig. Also, mhm, möchte ich als betroffene Person immer, mhm, irgendwie daraufhin gedeutet werden?
Mhm. Ja, total guter Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt dieses Setting eher so auf ein kleines Gruppengespräch bezogen. Mhm. Ich würde tatsächlich auch nicht in der Vorlesung aktiv jemanden, oder, mhm, den ich irgendwie so lesen würde, rausholen, weil das sagst du richtig, sonst wiederholt man ja da auch was. Was man aber durchaus kann, ist trotzdem einfach allgemein die Unsicherheit verbalisieren und sagen, wenn jemand mir nachher dazu Feedback geben möchte, bin ich offen dafür oder ich werde mich dasselbe auch noch, mhm, mal schlau machen, um wie anzuzeigen, ich bin bereit, mich auf den Weg zu machen. Und vielleicht kommt dann tatsächlich jemand und vielleicht kommt aber auch niemand. Ja? Mhm. Weil das ist natürlich schon etwas, was man auch weiß aus der Arbeit, also wenn man Bücher liest von Rassismus betroffenen Personen, die sind es natürlich häufig leid, immer, mhm, wieder,
genau,
aus dieser Position argumentieren zu müssen. Andererseits
so
sind
wie
sie,
der muslimische Junge, der,
ja,
ständig Auskunft darüber,
genau,
geben soll, wie denn,
genau,
jetzt der Ramadan,
ja,
gefeiert wird.
Ja. Ja. Andererseits sind sie aber auch froh, wenn Menschen signalisieren, dass sie trotzdem offen sind für Feedback. Ja,
ja,
das,
okay,
ist,
ja,
glaube ich, schon
das
ein wichtiger Punkt.
Ha. Wie thematisierst, oder nee, anders gefragt, du hast vorhin schon, mhm, ziemlich deutlich gesagt, es gibt nicht den Rassismusbegriff.
Mhm.
Kannst du aber so ein Beispiel nennen oder kannst du einen Begriff nennen, wie du ihn fassen würdest?
Mhm. Ja, genau. Also ich habe mich relativ lange damit beschäftigt, oder wie will ich das fassen? Weil wenn man etwas in der Vorlesung erzählt, muss man sich ja irgendwo auch anknüpfen.
Mhm.
Ich betone aber immer, dass das ein streitbarer Begriff ist und lade die Studierenden dazu ein, auch selber Recherchen zu betreiben, was sie für Definitionen von diesem Begriff finden. Das finde ich ganz wichtig. Das soll ein Aushandlungsprozess sein, weil tatsächlich auch oder größere Institutionen, die sich damit beschäftigen, nicht alle mit dem gleichen Begriff arbeiten. Aber für mich, ich habe mich relativ stark jetzt so an einen Begriff orientiert, der auch unter anderem so aus der Kultur- und Religionswissenschaft raus sich entwickelt hat, dann aber von einem Erziehungswissenschaftler wieder aufgenommen worden ist und der eben davon ausgeht, eben der betont, also ich kann den Begriff jetzt natürlich nicht zusammenfassen, weil der ist sehr lang, aber der betont einerseits das Historische, also dass man das in diesem Kontext betrachten muss, der betont, dass es dabei um eine Hierarchisierung geht, die dann für diese Gruppe, die betroffen ist, mit Nachteilen verbunden ist. Also das sind willkürliche Differenzsetzungen, die da vorgenommen werden, Einteilungen. Das allein reicht aber noch nicht, oder? Weil wir können ja auch Einteilen vornehmen und sagen, gut, eben Schweiz, Italien oder so, wer hat da welchen Pass? Davon Rassismus zu sprechen, das wäre nicht richtig, sondern es geht wirklich darum zu sagen, damit muss ganz klar auch ein Machtungleichgewicht verbunden sein, oder? Das sich gesellschaftlich auch zeigt, ja? Weil das eben eine Gruppe ist, die dann in der Minderheit ist und der systemische Probleme dadurch erwachsen. Also die zum Beispiel weniger guten Zugang haben zu Bildung oder die häufig willkürlichen Polizeikontrollen ausgesetzt sind oder so. Es gibt da relativ viele so konkrete Beispiele. Und das geht auch zurück auf diese ganze Entwicklung, das hat Etienne Balibach angestoßen, dass man gesagt hat, man spricht heute eigentlich von einem Neorassismus oder auch von einem Kulturrassismus, weil sich das tatsächlich in der westlichen Welt, also jetzt im Sinne von West and the Rest mit Stuart Hall, verschoben hat, dass man ja heute nicht mehr von Rassen spricht. Ja? Also man würde heute Menschen nicht mehr in das einteilen und so diskriminieren in den meisten Fällen, sondern die Diskriminierung hat sich jetzt rassistisch dahin verschoben, dass man Menschen einteilt in auch Religionen und Kulturen, oder? Da kommen dann eben auch so Phänomene wie antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus oder dass auch solche Formen von Rassismus tatsächlich anerkannt werden müssen und angeschaut werden müssen, gerade im Lichte jetzt des Nahostkonflikts zum Beispiel. Und die, da finde ich eben, hat die Religionswissenschaft auch ganz viel mitzureden. So.
Inwiefern sind wir denn als Fach da besonders dann herausgefordert?
Ja, weil wir uns ja mit Religionen, Kulturen, Weltanschauungen beschäftigen und weil da ja auch immer wieder diese Gefahr besteht, wenn man sich jetzt die Forschungsgeschichte anschaut oder mit dem ganzen Weltreligionen-Paradigma, von dem man ja jetzt wegkommen will, da auch Zuschreibungen und Hierarchisierungen vorzunehmen, oder? Die dann nicht zwangsläufig schon Rassismus sein müssen, aber die natürlich zum Teil wirklich ein Feld bieten, wo sich das etablieren kann.
Also Weltreligionenparadigma, damit sprichst du diese Einteilung an in den Islam, den Buddhismus, den Hinduismus und so weiter. Genau. Und diese Vorstellung, wie man es immer noch zum Teil auch leider in Lehrbüchern findet, Buddhistinnen, Buddhisten glauben das.
Genau.
Also da wird alles dann eben über einen Kamm geschert. Und es orientiert sich nicht mehr an der tatsächlich empirischen Diversität.
Genau. Also vielleicht kann ich dann ein Beispiel aus meiner Forschung bringen, dass das ein bisschen klarer macht, oder wie dann solche stereotypisierenden Aussagen über Religion eben doch auch zu Rassismus führen können.
Ja.
Weil ich habe Interviews gemacht mit Lehrpersonen, wie sie das Fach Religion, Kultur, Ethik konzeptualisieren. Das ist eigentlich ganz harmlos. Da denkt man jetzt, ach, das ist doch ganz weit weg von diesem ganzen Rassismus-Thema. Habe ich mir am Anfang auch gedacht, nur als ich das dann analysiert habe, war ich dann doch auch eher schockiert. Eine Aussage, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ich habe gar nicht danach gefragt, es ging ja mehrheitlich um den Buddhismus, aber fast alle Lehrpersonen haben mir etwas über den Islam erzählt. Da scheint offensichtlich ein Bedürfnis da zu sein, darüber zu reden. Und da oder wurden zum Teil extrem pauschalisierende Aussagen gemacht, bis hin eben wirklich zu rassistischen Aussagen. Also ein Beispiel war, dass eine Lehrperson gesagt hat, ja, eben Muslime, die sind ja per se rachesüchtig. Die wollen immer Rache. Ja. Und die Wahrnehmung, also nicht zu merken, dass man ja damit einfach per se ein negatives Attribut einer ganzen religiösen Gruppe zuschreibt, das ist ihr irgendwie nicht bewusst gewesen, oder? Also die Tatsache, dass Menschen ja auch nicht nur aufgrund von ihrer Religion oder Kultur agieren, sondern wenn sie konkret einen Schüler hatte, der muslimisch ist und der sich irgendwie in einem Streit gerächt hat, was hat das mit Millionen von anderen muslimischen Menschen zu tun, die auf diesem Planeten leben, oder? Also, dass dann solche Dinge vorfallen, oder?
Also, das heißt, Rassismus wäre, wenn Menschen gelabelt werden aufgrund einer bestimmten tatsächlichen oder vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit mit einem negativen Attribut. Also es geht nicht um das Individuum, sondern das Individuum deute ich im Kontext einer Gruppenzugehörigkeit, die ich negativ label.
Genau, und es ist eine Hierarchisierung damit verbunden, weil das hat sie dann auch noch weiter ausgeführt, oder? Wir Christen, fand ich auch sehr interessant, dass sie immer so gesprochen hat, sie weiß gar nicht, ob ich christlich bin, aber sie hat das irgendwie angenommen, machen das ja so, bei uns ist Vergebung ganz groß geschrieben und bei den Muslimen, oder? Da macht sie eine klare Hierarchisierung, also das Wir ist quasi das Gute und Richtige und dass die anderen, in diesem Fall jetzt die Muslime, sind das Problem, oder? Also, und da gab es dann noch andere Beispiele. Also da ging es dann auch um Integration oder dass diese Menschen sich aufgrund ihrer Religion per se nicht integrieren könnten in der Schweiz. Das waren auch Aussagen, die gefallen sind. Was auch unglaublich ist, oder?
Ja. Also es geht um pauschale Urteile aufgrund einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit. Genau. Negative, pauschale Urteile.
Ja. Und in diesem Fall jetzt Religion, oder? Und das ist ja etwas, was man eben jetzt gerade auch im Liste des Nahostkonflikts immer wieder sieht, dass dieser Konflikt so zu einem Konflikt zwischen die Muslime gegen die Juden hochstilisiert wird und dann ganz unglaublich viele antisemitische Äußerungen oder auch antimuslimische, rassistische Äußerungen fallen, ja, um eben diesen Konflikt irgendwie
im Sinne von, ja, das ist ja klar, die Juden waren ja schon immer so. Oder, naja, Muslime sind halt so und so. Kein Wunder.
Ja. Ja.
Aber ich möchte noch an einem Punkt doch nachfragen. Man würde ja das jetzt im Hinblick auf Gender-Stereotypen nicht sagen, oder? Es ist kein Rassismus, wenn ein Mann zu mir sagt, naja, du als Frau, kein Wunder, dass du jetzt so hysterisch reagierst.
Ja. Ja, genau, das ist ein guter Punkt und der ist auch in der Rassismusdiskussion immer wieder so umstritten und heikel, weil ja dann, das hatte ich auch schon weißende Studierende sagen, ja, aber ich habe auch schon Rassismuserfahrungen gemacht und dann frage ich nach und dann ging es zum Beispiel darum, dass sie aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit zu einer evangelikal-christlichen Gruppe tatsächlich Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und da versuche ich immer dann, das auch sehr ernst zu nehmen und zu sagen, natürlich, also das muss schlimm gewesen sein, ja, weil, und das ist eine Diskriminierungserfahrung, genauso wie eben, wenn ich als Frau, wir als Frauen etwas erleben, was, wo wir aufgrund unseres Geschlechts irgendwie abtaxiert werden, das ist eine Diskriminierung. Aber ich finde, oder, das ist wichtig, da nochmals zu unterscheiden zwischen eben Diskriminierungserfahrungen, die aufgrund von Geschlecht, Behinderung, ganz verschiedenen Attributen nochmals passieren können oder eben Rassismus, der eben doch, finde ich, eine spezifische Geschichte hat. Ja,
und da wären wir dann wieder beim Kolonialismus.
Ja, und eben zum Teil auch schon vorher, aber da finde ich einfach, ist das Machtungleichgewicht über Jahrhunderte hinweg ein ganz zentraler Aspekt, der da mit reinspielt. Und der eben heute auch noch nicht behoben ist. Und ich glaube, im Sinne der Intersektionalität, oder das ist ja auch so ein Stichwort, ist es auch ganz wichtig.
Sag ganz schnell, was Intersektionalität ist.
Ja, Intersektionalität ist ja dieser Ansatz, dass man eben sagt, man muss unbedingt so verschiedene Diskriminierungsformen gemeinsam betrachten. Oder? Also man wird das eine Übel nicht los, wenn man das nur isoliert betrachtet. Mhm. Ja? Und dem würde ich zustimmen. Das sieht man ja auch jetzt gerade in dem aktuellen politischen Diskurs, dass zum Beispiel gerade so frauenfeindliche Diskurse ganz häufig bei Menschen finden, die auch rassistische Diskurse betreiben. Mhm. Ja, also das kommt irgendwie interessanterweise selten allein. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man das zusammen betrachtet. Trotzdem glaube ich, haben diese einzelnen Phänomene auch Aufmerksamkeit für sich verdient. Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man nicht immer gerade sofort, wenn Rassismus betroffene Menschen von rassistischen Vorfällen berichten, sagt, ich wurde aber auch schon diskriminiert, oder? Weil damit, finde ich, nimmt man sie dann doch nicht ernst und lässt ihnen auch nicht den Raum, den sie ja ganz viele Jahrhunderte nicht hatten. Da hat ihnen ja niemand zugehört. Da gab es ja diesen Begriff auch noch nicht.
Ja.
Oder?
Und gleichzeitig fand ich eben wichtig, dass du gesagt hast, man muss aber auch diese Abwehrreaktion ernst nehmen. Die kommt von irgendeinem Bedürfnis her, anerkannt zu werden und nicht sich zu sehen als diejenige, die schuldig, verantwortlich, falsch, defizitär und so weiter ist. Mhm. Und gleichzeitig eben selber sensibel zu bleiben, dass wir das durchaus zuweilen sind. Vielleicht gar nicht bös gewollt, aber zumindest, wie hast du es gesagt? Ist es ein, welche Form von Rassismus?
Jetzt habe ich das Wort auch schon vergessen. Ich habe es aus der Literatur. Ja, eine Art, ein unbewusster oder ungewollter Rassismus, oder? Tatsächlich, ja.
Das ist kein positives Ende. Haben wir ein positives Ende?
Ja, ich finde, dass sich da ganz viel tut, oder?
Also zumindest bei uns hier in der Schweiz, um es mal so schön pauschal zu sagen.
Ja, ja. Ich glaube, das dringt schon immer wieder mehr jetzt auch ins kollektive Bewusstsein. Es gibt auch immer mehr jetzt spannende Publikationen, es gibt Forschungsprojekte. Mhm. Die Studierenden selbst, eben durch das, dass die Kohorte viel diverser ist jetzt auch, oder sind da Leute drunter, die von Rassismus betroffen sind und die tragen das richtigerweise eben auch in die Hochschule rein, diese Thematik. Genau.
Vielen Dank, Lea. Mir wird das weiter zu denken geben und ich fand das eine sehr gute Anregung, mal hinterher zurückzufragen, vielleicht im Zweiergespräch und zu bitten, entsprechendes Feedback zu geben, mit dem Hinweis, dass man selber da noch auf der Suche ist und auf dem Weg zu versuchen, diesen ungewollten Rassismus bei sich selber abzuschaffen.
Genau, und das kann man aber auch mit Leuten, die nicht von Rassismus betroffen sind, oder sich zusammentun und diese Rassismusarbeit auf sich nehmen. Ich glaube, dass, wenn man sich auf den Weg macht, das ist ein wichtiger Punkt.
Danke. Das war ein Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns kommentieren, wenn Sie uns folgen auf Instagram, Erleuchtung_garantiert. Redaktion und Technik kamen heute, wie immer, von Andi Gredig und von der Podcast-Schmiede. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie dann in 4 Wochen wieder zuhören.